so. So, tschüss. Okay, ich wäre soweit. Jedes Lob, jedes Lob gilt dir, oh Gott. Sing Halleluja, unserem Gott. Ehre Halleluja, unserem Gott. Jedes Lob gilt dir, oh Gott. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Jedes praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise. Every praise is to our God. Jedes Lob gilt dir, oh Gott. Klang unserer Anbetung ein Akkord. Jedes Lob gilt dir, oh Gott. Singt Halleluja, unser klang unsere Anbetung wie ein Akkord. Jedes Lob, auch mein Lob, auch dein Lob, auch mein Lob und dein Lob, unser Lob. Ja, einen wunderschönen guten Morgen von hier aus der EFG Pfullingen. Schön, dass ihr alle dabei seid und zu diesem etwas ungewöhnlichen Gottesdienst heute Morgen, weil normalerweise treffen wir uns ja alle hier. Ist momentan leider nicht möglich, aber es gibt andere Möglichkeiten, sich zu treffen. Und ich finde es so wunderbar, dass ihr heute Morgen eingeschaltet habt und ja, diesen Gottesdienst gemeinsam mit uns feiern wollt. Wir haben gerade gesungen, jedes Lob gilt dir, o Gott. Und es ist gerade eine etwas schwierige Zeit und es kommt wenigen Leuten vielleicht zu loben, aber ich denke, dass wir, die Kinder Gottes, wissen, dass es zu jeder Zeit an der Zeit ist, Gott zu loben. Also schön, dass ihr alle da seid und als Familie wollen wir die Geburtstage nennen, die letzte Woche Geburtstag hatten. Und zwar ist das Paul Taxis. Paul, Gottes Segen zu deinem Geburtstag. Ja, Gott segne dich und segne deine Familie und schenke dir noch viele Jahre im Kreise deiner Familie. Jolina Girgner, Opi hat dich lieb. Alles Gute. Manfred Sonnenwald, Gottes Segen. Und Klaus Drescher, ebenfalls Gottes Segen. Ich habe euch einen Vers rausgesucht aus dem in dieser Zeit so oft zitierten Psalm 91. Und zwar die ersten drei Verse. Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, und das wünschen wir euch allen, dass ihr ja auch in dieser neuen Lebensjahr Gott vertraut. Und ja, wir machen hier weiter mit ein bisschen Musik und gehen in die Anbetung. Und ja, das erste Lied ist ein Begeisterungslied. Das ausdrückt, dass ich begeistert bin. Wovon bin ich denn begeistert? Ich bin von Gott begeistert, so wie er ist und wie er Dinge lenkt und wie er seine Allmacht beweist. Und dass dieser Gott kein böser Gott ist, sondern ein liebender Gott. Und ja, das wollen wir jetzt singen gemeinsam. Halleluja, du begeisterst mich. Deine Liebe trägt mich. Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher steh. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen, sie wird nie vergehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Geistesweg. Halleluja, 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 du begeisterst mich. Deine Liebe spür ich, du bist immer für mich. Ich bin überglücklich, du hast mich berührt. Ich liebe deine Nähe, auch wenn ich dich sehe, sing ich das Lied des Himmels, dass es jeder hört. Halleluja, Halleluja, du begeisterst mich. Halleluja, 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 du begeisterst mich. Oh, 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 du begeisterst mich. Halleluja, du begeisterst mich. Halleluja, 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 du begeisterst mich.
Ich hoffe, ihr seid mitbegeistert und natürlich dürft ihr zu Hause aufstehen, klatschen und was auch immer euch dazu bewegen. Ist einfach toll, diese Möglichkeit auch mal Gottesdienst zu Hause zu feiern oder auch mal auf dem Sofa zu sitzen oder, wenn es sein muss, auch mal im Bett. Kein Problem. Lasst uns gemeinsam vor unseren Gott treten heute Morgen und zu ihm sprechen. Himmlischer Vater, hab Dank, dass wir heute Morgen die Möglichkeit haben, uns vor dir zu versammeln, wenn wir nicht räumlich zusammen sind, sondern auch jeder in seinem eigenen Haus. Hab Dank, dass wir trotzdem gemeinsam vor deinem Thron stehen dürfen und gemeinsam dich anbeten, dich loben dürfen, dir die Ehre geben und dir sagen, wer und was und wie du bist. Hab Dank, dass du so wunderbar bist und dass es uns einfach begeistert, wenn wir sehen, welche Kraft in dir steckt und wie groß und mächtig du bist und wie du alles so wunderbar gemacht hast. Vater, wir beten dich an, wir kommen vor dich und fallen vor dir nieder und erheben deinen Namen, weil du bist es wert, geehrt zu werden und angebetet zu werden. Hab Dank, ja, dass du da bist. Hab Dank, dass du uns nicht alleine lässt. Hab Dank, dass es für dich keine Ausgangsbegrenzungen gibt. Hab Dank, dass du mit uns gemeinsam diesen Weg gehen willst. Und als diese deine Gemeinde stehen wir jetzt vor dir und beten dich an und danken dir für deine Güte und deine Gnade in der letzten Woche, für deine Bewahrung, für dein Hindurchtragen. Vater, wir bitten dich, segne uns. Lass uns auf dein Wort hören und lass uns verstehen, was du uns zu sagen hast, auch in schwierigen Zeiten. Hab Dank, dass wir diesen Richtfaden haben dürfen, dein Wort. Hab Dank, dass wir ja da hineinsehen dürfen und dass du daraus zu uns sprichst. Segne uns, Vater. Amen. Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht. Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Lebt auch in mir. Meine Seele singe. Die Nacht ist vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht. Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Dass Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Dass Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Und er lebt auch in mir. Er lebt in dir und er lebt in mir und er ist der ewig treue Gott.
Ja, einen Moment.
So, jetzt ist es soweit.
Es liegt Kraft in dem Wahr. Warten auf den Herrn, warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, warten auf den Herrn, warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser. Der ewig treue Gott, der ewig treue Gott, du bleibst dir treu. Und Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adelsschwingen. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Denn du bist für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der Trost und machst uns frei. Und wir fahren mit Adelsschwingen. Regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst dir treu. Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adelsschwingen. Du bist der ewig treue Gott, ewig treue Gott. Bleibst dir treu und wirst nicht müde. Im Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf.
So, da sind wir wieder. Ewig treuer Gott, den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und ich glaube, das ist genau das, was wir in dieser Zeit so nötig brauchen, Trost. In dieser Zeit, wo wir eigentlich nicht wissen, wie es weitergeht und wie es überhaupt, ja, was wo das überhaupt hinführt. Und deswegen lasst uns mutig vor den Thron Gottes treten. Mutig komme ich vor den Thron.
Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Wer mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewig lieb. Ich mein Herz erneut verdammt und Satan flößt mir Zweifel ein. Stimme meiner Seele, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Ich komm in vollen Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinem Namen darf ich sein. Seh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in der Sohn ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. Hallo, hallo. Reicht niemals auf, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, weil gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich ganz dein, in deinem Namen darf ich. Der Grund, warum wir feiern, wir sind befreit, er trug das Urteil. Preist ihn, preist ihn, er hat für meine Schuld bezahlt. Mutig komm ich. In deinem
So, lasst uns jetzt noch eine kurze Gebetsgemeinschaft machen. Ihr dürft zu Hause in die Stille gehen und wir lassen hier ein paar Minuten Ruhe und ich beende diese Zeit mit einem Gebet. Unser geliebter Vater, der Mut ist uns entfallen in dieser Zeit. Die Angst hat Besitz von uns ergriffen. Die Angst vor einem kleinen Lebewesen, vor einem Virus, der die ganze Welt ins Chaos zu stürzen droht und wir wissen nicht, wohin das führt. Aber wir dürfen getrost sein, dass du es weißt. Und wenn du es weißt, Vater, dann dürfen wir ruhig sein und dir vertrauen. Hab Dank für all die Hoffnung, die du uns bis hierher geschenkt hast. Hab Dank für all die Erlebnisse, die wir mit dir haben durften in dem auf unserem bisherigen Lebensweg. Hab Dank, dass du dich noch immer als der wunderbare, der liebende und fürsorgliche Vater erwiesen hast. Nicht nur in unserer Zeit, sondern in all den Jahrhunderten davor. Hab Dank, dass wir wunderbare Beispiele und Zeugnisse haben von Geschwistern, die in einer ähnlichen Lage waren, wie wir jetzt und die auf dich vertraut haben und dass du sie dahin durchgetragen hast. Und Vater, das ist unser Gebet. Darum bitten wir dich. Wir bitten dich für all die Menschen, die da draußen sind und panisch vor Angst sind. Wir bitten dich für die, die verzweifelt sind. Wir bitten dich für die, die Angst haben um ihren Job. Wir bitten dich für die, die Angst haben um ihr Geschäft. Wir bitten dich für die, die versuchen, diese Pandemie einzudämmen. Wir bitten dich für die Ärzte und die Krankenschwestern. Vater, gib ihnen Kraft, gib ihnen Mut, gib ihnen Zeit, auch mal durchatmen zu können. Hab Dank, dass wir so wunderbare Ärzte und Krankenschwestern haben dürfen hier bei uns im Land und dass man sich trotzdem noch irgendwie auf sie verlassen kann. Hab Dank, dass du einfach ein wunderbarer Gott bist und dass du uns auch durch diese Situation hindurch tragen wirst. Hab Dank, dass du der bist, der in deinem Wort sagt, dass wir uns nicht fürchten sollen, sondern darauf vertrauen sollen, dass du da bist. Hab Dank, dass die Wellen und der Wind auf dich hören. Und wenn schon Wellen und Winde auf dich hören, Vater, dann wieso nicht auch so ein kleines Virus? Wir wissen, dass du die Macht hast im Himmel und auf Erden und dass du viel Größeres geschafft hast. Und in diesem Glauben, Vater, sind wir jetzt vor dir und beten dich an und geben dir die Ehre. Wir loben dich, weil du ein wunderbarer und herrlicher Gott bist, der alles wunderbar gemacht hat. Und ja, hab Dank, dass wir dein Wort haben und hab Dank, dass wir jetzt darauf hören dürfen. Vater, segne uns. Amen. Die Predigt.
Dankeschön, lieber Werner. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist nun schon der zweite Online-Gottesdienst, den wir haben. Und ihr fehlt hier in diesem Raum. Das kann ich euch echt sagen. Ich blicke auf leere Stühle und ich sehe nicht eure Gesichter. Ich vermisse die Gemeinschaftsenergie, die da ist, wenn wir uns hier jeden Sonntag treffen und zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Aber ich weiß auch, dass wir jetzt in diesem Augenblick durch Gottes Geist verbunden sind. Und ich werde versuchen, meine Vorstellungskraft so gut es geht zu aktivieren, wenn ich vor dieser Kamera jetzt predigen werde. In diesen Tagen musste ich an eine alte Legende denken, die von einem Mann erzählt, der in seiner Kutsche nach Konstantinopel fuhr. Plötzlich erscheint mitten auf der Straße in einem schweren Kapuzenmantel gekleidet ein Greis, der die Kutsche anhält. Die unheimliche Gestalt, sie tritt an die Kutsche heran und sagt mit brennenden Augen: Nimm mich mit nach Konstantinopel. Wer bist du? Fragt der Reisende. Der Verhüllte antwortet: Mein Name ist Cholera. Fahr mich nach Konstantinopel. Der Reisende zuckt und setzt zurück. Nein, nein, ruft er mit zitternder Stimme. Du würdest die Stadt töten. Ich könnte dich töten. Jetzt, gleich, flüstert der Choleramann. Fahr mich nach Konstantinopel und ich verspreche dir, ich werde nur 5 Menschen töten. Der Reisende lässt den Alten widerwillig in seine Kutsche steigen und bringt ihn nach Konstantinopel. 2 Wochen später sind 120 Stadtbewohner tot. Ein paar Tage später trifft der Reisende den Choleramann und er trifft ihn auf der Straße und er schreit ihn an: Du Lügner! Du sagtest, du würdest nur 5 töten! Der Alte macht sich aus seinem Griff los und antwortet: Ich habe nicht gelogen. Ich habe mein Versprechen gehalten. Ich tötete nur 5. Die anderen hat die Angst getötet. Eine etwas makabre Geschichte. Und ich habe mir lange überlegt, will ich sie erzählen als Einleitung zu dieser Predigt. Aber meine Lieben, gerade in diesen sehr unsicheren, angespannten, verrückten Zeiten treibt sich dieses Gespenst Angst besonders herum. Und ich glaube, wir sind ihm alle schon begegnet. Nichts ist so zu fürchten wie die Angst, sagte einmal der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry Thoreau. 2 von 5 Deutschen haben laut einer Umfrage des Instituts YouGov große Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Und der Göttinger Angstforscher Borwin Bandelow sagte, dass gerade die Angst vor etwas Unbekanntem und nicht Einschätzbarem meist schlimmer sei als vor bekannten Gefahren. Und zurzeit ist es so, dass weder die Virologen noch die forschenden Pharmazeuten exakt voraussagen können, wie lange Corona die Welt noch in ihrem Griff haben wird, wann ein wirksamer Impfstoff entwickelt und eingesetzt werden kann. Und diese Unsicherheit, die hat sich überall ausgebreitet. Das hat das Leben der Menschen, vieler Menschen gelähmt und auch zu großer Angst geführt. Vor allem durch die Informationsflut zu diesem Thema. Corona ist ja gerade auf allen Kanälen ständig präsent. Wir werden von morgens bis abends auf das Virus aufmerksam gemacht. Und wir hören, welche verheerende wirtschaftlichen Folgen diese Pandemie haben kann. Und man hört unterschiedliche Meinungen, immer wieder neue Zahlen. Und einerseits sind Informationen wichtig, weil sie uns auch den Ernst der Lage vor Augen halten. Andererseits führen sie auch zu einer gewissen Aufmerksamkeitsverzerrung. Und sie wirken wie Brennstoff für die Angst. Und Menschen haben plötzlich Existenzängste. Und schon Werner hat es angesprochen, dass man anfängt, einfach sich zu fragen, wo habe ich mich denn aufgehalten? Wo war ich überall? Hoffentlich habe ich nicht angesteckt, als ich jetzt einkaufen war im Supermarkt. Und wenn, dann hoffentlich verläuft der Krankheitsverlauf bei mir milde und ich komme gut durch. Und was wird mit meinem Arbeitsplatz, wenn wir wirklich mit der Wirtschaft in eine Rezession stürzen? Wird die Grundversorgung wirklich, wie die Politiker sagen, eben gewährleistet bleiben? Und vielleicht sollte ich doch noch mehr einkaufen, ein paar Klopapierrollen mehr, die können ja nicht schaden. Alle Hamsterkäufe sind letztlich auch motiviert von einer gewissen Angst. Wer kennt dieses Gefühl der Enge, der Bedrängnis nicht? Dass plötzlich der Puls schneller schlägt oder manche haben Angststörungen. Die Angst, sie lässt uns erröten, manchmal auch erbleichen. Nun, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, ja, die Angst, die gehört irgendwie zu unserem Leben. Und solange wir auf dieser Erde sind, werden wir immer auch Angst erfahren. In einem gewissen Sinne ist sie auch ein natürlicher Trieb, der unserer Selbsterhaltung dient. Ohne Angst würden wir ungeschützt in Gefahrensituationen hineinlaufen. Daher brauchen wir auch eine gewisse Angst als Selbstschutz. Vielleicht, gerade auch in unserer Krisenzeit, bewirkt sie, dass sich Menschen eben an die verordneten Regeln halten, auf Abstand bleiben und versuchen, sich und auch andere vor einer Ansteckung zu schützen. Angst. Es wäre sinnlos, sie zu leugnen. Man kann sie verdrängen, aber wir können sie nicht aus dieser Welt schaffen. Sie ist, wie der Philosoph Heidegger sagte, eine Grundbefindlichkeit des Daseins. Und tatsächlich hat es jenseits von Eden noch nie eine angstfreie Zeit gegeben. Wenn man die Geschichte der Menschheit zurückverfolgt, kann man feststellen, dass sich die Erscheinungsbilder oder die Ausdrucksformen der Angst verändert haben. Früher hatten die Menschen eben Angst vor Naturgewalten, weil sie dahinter irgendwelche erbosten Götter oder Geister vermuteten. Sie fürchteten sich vor dem Nachbarstamm, der einen angreifen könnte, um Beute zu schlagen. Und heute hat die Angst ein anderes Gesicht. Der moderne Mensch, wir heute, wir haben furchtbare Angst, das zu verlieren, was wir uns so mühsam errungen und angeschafft haben. Angst ist also auch ein Gefühl, das uns anzeigt, was uns viel bedeutet und was wir eigentlich leben. Der schnellste Weg, um herauszufinden, was oder wen wir lieben, ist herauszufinden, ob wir Angst haben, es zu verlieren. Und letztlich ist die Angst nirgends stärker, als wenn wir Krankheit und Leiden und Tod gegenüberstehen. Wir Menschen haben nicht nur Angst vor dem Sterben, sondern auch vor der Krankheit selber, vor den Schmerzen und dem Elend, das sie im Leben bringen. Und ich glaube, dass die stärksten Christen, auch sie sind nicht immun dagegen. Und deshalb wollen wir heute anhand der Bibel ein paar Gedanken uns über dieses Thema machen, Angst. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Das Wort Angst kommt an die 100 Mal vor im Wort Gottes. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, nachdem er eigentlich seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen bevorstehenden Tod und auch die Auferstehung vorausgesagt hatte, er sagt Folgendes. Er sagt die bekannten Worte, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. In diesem Weltsystem, in dem wir leben, werden wir auch als Jünger Jesu, als Christen, immer wieder Bedrängnis erfahren. Und da geht es nicht um irgendwelche kleinen Unpässlichkeiten, sondern um ernsthafte Situationen, die in uns Angst auslösen. Die Jünger haben diesen Zustand handfest kurz nach Jesu Kreuzigung erfahren können. Erinnern wir uns doch an die Szene in Jerusalem. Da sitzen sie hinter verschlossenen Türen und Fenstern, verängstigt zusammen. Heute würden wir sagen, das war auch ein Lockdown. Das kann ich gut verstehen, denn die ganze Stadt war in Aufruhr und die Jünger hatten Angst. Sie hatten Angst, was mit ihnen als Nachfolger des Nazarenes jetzt passiert. Und sie hatten sich verschanzt und die Türen von innen abgeschlossen, kraftlos, abgekapselt, freudlos saßen sie da. Merken wir, was passiert, wenn die Angst uns in ihren Griff bekommt? Sie raubt uns die Kraft, sie isoliert uns, sie nimmt uns die Freude. Und diese Corona-Krise, die wir gerade erleben, die löst in uns eine berechtigte Angst aus. Aber wie können wir durch Gottes Kraft die Angst überwinden? Das ist die entscheidende Frage. Und ich glaube, es gibt eine Antwort auf die Angst. Und ich möchte uns drei Gedanken vorstellen, die uns helfen können, unsere Ängste zu vermindern und zu überwinden. Zunächst einmal, die Wahrheit befreit uns aus dem Griff der Angst. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32 ebenfalls ein sehr bekanntes Wort, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, sie wird euch frei machen. Das sagt Jesus zu den Juden, die beeindruckt waren von seinen Reden. Aber was meint Jesus, wenn er hier von der Wahrheit spricht. Erkenntnis der Wahrheit. Nun, das ist mehr als nur das Aufnehmen von Informationen. Vom Hebräischen her gedacht, hat Wahrheit etwas mit Beziehung zu tun, dass da etwas verlässlich ist, zuverlässig ist, auf das ich bauen kann, das ist Wahrheit. Der biblische Wahrheitsbegriff bezieht sich also auf die ganze Person und bezieht auch die ganze Person mit ein. Er fordert Entscheidung und Engagement, weil es sich dabei um die objektive Wahrheit handelt. Wahrheit ist also verbunden mit einer Person, und zwar einer ganz bestimmten Person. Sie ist verbunden mit der Person, der zweiten Person der Gottheit, die Mensch wurde, die auf diese Erde kam, dieser Person, die den Tod überwunden hat und die auferstanden ist, Christus. Auf ihn können wir uns verlassen. Er ist Wahrheit. Und wenn wir ihn erkennen als die absolute Wahrheit, als den, auf den man sich absolut verlassen kann, als denjenigen, der den Tod überwindet und überwunden hat, als denjenigen, der uns befreit von aller Schuld. Wenn wir das erkennen, dann werden wir zu seinen Jüngern und zu seinen Jüngerinnen. Angst verzerrt also die Wirklichkeit. Wir sehen nicht mehr klar. Wahrheit dagegen, wie sie in Christus, in der Person des Christus erfahrbar ist, macht die Wirklichkeit real und auch erträglich. Und Menschen, die zu Jesus Christus, ich sag's mal so, zu Jesus, der personifizierten Wahrheit, keine Beziehung haben, die werden immer von dieser Wolke der Angst überschattet. Sie werden nie frei vom Griff der Angst. Also das Erkennen der Wahrheit ist die Voraussetzung, um überhaupt die Kraft zu haben, uns von dem Griff der Angst immer wieder zu befreien. Eng verbunden damit schreibt Johannes in seinem ersten Brief, in Kapitel 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Hier haben wir also das Zweite, die Liebe Gottes befreit uns aus dem Griff der Angst. Johannes spricht hier von der Angst vor Gott. Und im Urtext ist ein Wort verwendet, das wir eigentlich auch kennen. Das Wort Phobos, unser Fremdwort Phobie, ist davon abgeleitet. Aber von welcher Liebe spricht der Apostel Johannes hier? Welche Liebe meint er, wenn er von der Liebe hier spricht? Nun, er meint hier eine ganz bestimmte Liebe. Er meint die Liebe Gottes uns gegenüber. Es ist die Liebe, die sich für uns hingegeben hat. Ein paar Verse vorher, in Vers 9 und 10, beschreibt er diese erfahrbare Liebe so. Er sagt: Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Diese objektive Liebe am Kreuz von Golgatha vertreibt die Angst. Angst hat also in 1. Johannes mit Schuldgefühlen zu tun und Liebe mit der Sicherheit der Beziehung zu Gott. Wenn wir also Jesus Christus als Wahrheit erkannt und in unser Leben aufgenommen haben, dann ist diese Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir können in dieser Liebe Ruhe finden und die Angst wird entmachtet. Wenn ich mich geliebt weiß, dann kann ich sicher sein, dass mir von dem, der mich liebt, nichts Böses widerfahren kann. Er wird vielmehr alles tun, um mich zu erfreuen. Und wenn er Leid in meinem Leben zulässt, vielleicht auch sowas wie eine Krankheit, wenn er zulässt, dass so eine Epidemie sich ausbreitet, zur Pandemie wird, dann tut er das niemals, um mich zu quälen, sondern damit das eigentliche Bild, das in mir lebendig ist, noch mehr sichtbar werden kann. Und in dem Kontext verstehe ich auch diesen bekannten Vers, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Denn diejenigen, die Gott lieben, das sind diejenigen, die Gott zuerst geliebt hat und nach seinem Plan berufen hat. An diese Liebesbeziehung zwischen Gott und seinen Kindern müssen wir uns immer wieder erinnern, wenn das Gefühl der Angst uns beschleicht. Wenn Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn nicht verschont hat, wie viel mehr wird er nun, da wir seine Nachfolger, seine Kinder sind, uns durch die Finsternis dieser Welt, in der wir immer wieder in Bedrängnis kommen und Bedrängnis erfahren, zum Ziel bringen. Er hat das Sorgerecht für uns übernommen. Er liebt uns, wie so ein Vater sein Kind liebt. Und er hat versprochen, für uns zu sorgen. Und das Einzige, was er von uns erwartet, ist, dass wir ihm vertrauen. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe. In der Atmosphäre solch einer Liebe kann die Angst keine Wurzeln schlagen. Sie kann nicht gedeihen. Wir können uns immer wieder von ihrem Griff befreien. Nur ein letztes. Das Vertrauen in einen souveränen Gott befreit uns aus dem Griff der Angst. Wir werden auch als Christen die Erfahrung machen, dass die Angst nach uns greift. Und ich bin sicher, manche von euch haben das in diesen letzten Tagen, in diesen letzten 2 Wochen erfahren. Es gibt Lebensumstände, die Panik erzeugen können, egal wie gläubig einer ist. Mir persönlich sind die Worte, die Jesus auf der Insel Patmos, ebenfalls an den Apostel Johannes richtete, schon in mancher Angstsituation zum großen Trost geworden. Wir lesen dort, als Johannes den auferstandenen Herrn in seiner ganzen Herrlichkeit sieht, da fällt er wie tot zu Boden. Und wir lesen davon in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung Kapitel 1, wie dann Jesus seine rechte Hand auf ihn legt und sagt: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Dieser Gruß Jesu, fürchte dich nicht, ist übrigens einer der häufigsten in der Bibel. Fürchte dich nicht. Das sagt der Engel der Maria, als er ihr die Geburt Jesu ankündigt. Fürchte dich nicht, das sagt Jesus auch immer wieder seinen Jüngern in den unterschiedlichsten Situationen, einmal mitten in einem Sturm. Um die Angst des Johannes zu stillen, legt Jesus seine rechte Hand auf ihn. Und ich liebe dieses Bild. Jesu rechte Hand, die Hand der Gnade, die Hand der Macht, die den Schwachen stützt, den Gefallenen aufhebt, den Kranken berührt. Jesus hat immer wieder den Kranken und den Belasteten und den Blinden und dem Tauben, ja sogar dem Aussätzigen seine rechte Hand aufgelegt. Diese Hand, die Johannes schon so oft verspürt hatte, zeigt ihm, dass Christus immer noch da war, immer noch derselbe. Ich bin der Erste und der Letzte, sagt Jesus zu ihm. Und ich finde es echt sehr, sehr bedeutsam. Diesen alttestamentlichen Namen Gottes, den wendet Jesus hier auf sich selbst an. Es ist ein besonderer Titel, der die absolute Souveränität Gottes unterstreicht. Also diese tröstenden Worte, fürchte dich nicht, sie kommen von einem souveränen, starken Gott. Am Anfang und am Ende ist er da. Er ist zugegen bei unserer Geburt, wenn das Leben beginnt, und er ist da, wenn wir dieses Leben verlassen. Er ist da, wenn wir unseren Christenweg sozusagen, den Weg der Nachfolge, wenn wir Christen werden, da ist er da. Und er ist da, wenn wir diesen Weg hier auf der Erde beenden. Und dieses feste Wissen um Jesu Gegenwart ließ das Herz des Johannes ruhig werden. Jesus sagt nicht zu uns, wenn wir in eine angsteinflößende Lebenssituation kommen: Ja, fürchte dich nicht, hier hast du jetzt 1 Million Euro, komm selber zurecht. Hier fliegt jetzt der Helikopter, hier hast du 1 paar Millionen Euro. Er bietet uns kein Helikoptergeld an. Oder: Ja, fürchte dich nicht, hier hast du jetzt meine Wundermedizin. Aber er sagt: Fürchte dich nicht, ich bin's. Das Bewusstsein oder Bewusstwerden seiner Gegenwart, seiner Souveränität, vertreibt die Angst auch heute noch. Meine Lieben, seine Gegenwart ist die große Konstante im Leben des Gläubigen. Er hat gesagt in Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Vielleicht sagt ihr das mal, ja, jetzt in eurem Wohnzimmer oder wenn ihr zusammen seid als Familie. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sind wir uns der Gegenwart des souveränen Gottes in allen unseren angstmachenden Situationen und Umständen bewusst? Ob wir seine Gegenwart erleben, das hängt letztlich nicht von den bestimmten Umständen oder Orten ab, sondern nur davon, ob wir uns Gott ständig vor Augen halten. Er ist da. Ich bin's. Fürchte dich nicht. Wir brauchen uns also weder vor dem Leben noch vor dem Tod zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Lieben, Jesus Christus hat unser Verhältnis zum Tod auch verändert. Zwar ist der Tod immer noch ein Feind und Paulus schreibt in 1. Korinther 15, dass er der letzte Feind ist, der vernichtet wird. Aber er ist ein besiegter Feind. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Herr ist selbst den Weg durch den Tod zum Leben gegangen. Und der Blick, der geht hier eigentlich auf Karfreitag, was wir bald feiern werden, und Ostern. Unser Herr ist stärker als der Tod. Und Jesus, er musste einen gewaltsamen Tod, ein gewaltsames Sterben durchleben. Und er wird unter Umständen auch manche seiner Nachfolgen das nicht ersparen. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Und er kann auch die nicht halten, die an Jesus glauben. Deshalb ist der Tod ein besiegter Feind. Und wir brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Jesus sagt, ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das heißt, er hat Macht und Autorität auch über den Tod. Er entscheidet, wer lebt, wer stirbt und wann der Tod eintritt. Ein etwas älterer Ausleger, der hat es mal so ausgedrückt, ein bisschen eine archaische Ausdrucksweise, aber irgendwie mag ich sie trotzdem, deshalb zitiere ich sie. Er hat mal gesagt, vielleicht war es auch in einer Predigt, der Schnittertod kann uns zwar, wenn unser Herr nicht zuvorkommt und uns verwandelt und entrückt, noch in seine Scheune einfahren. Aber das braucht uns nicht bange machen, wenn doch der Tod in seinem eigenen Haus nicht mehr Herr ist, sondern Jesus als der Sieger über Tod und Totenwelt, über den Schlüssel zur Hintertür der Totenwelt verfügt und sie für die Seinen aufschließt, dann ist der Tod für sie nur noch ein kleiner Durchgang, ein kurzer Tunnel, ein zwar dunkler, aber dünner Vorhang, durch den man rasch hindurchtreten kann. Meine Lieben, ich bin der Meinung, dass der Tod durch Jesus seinen Schrecken verloren hat. Aufgrund dessen, was Christus getan hat, können wir ihm in die Augen sehen. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Für den Christen heißt Sterben mehr als das Leben beenden. Die Bibel spricht von dem Tod, als wäre das so, als würden wir einschlafen. Paulus verwendet da das Wort entschlafen. Wir schlafen ein. und wir verlassen diese Lebenshütte für eine kurze Zeit. Sterben heißt für einen Christen, zu Jesus zu gehen. Und wie der Schlaf, so ist auch der Tod nur vorübergehend. Wir werden wieder erwachen. Für Christen ist der Tod nicht endgültig. Und weil unser Herr gestorben und auferstanden ist und weil er lebt, werden auch wir leben. Unser Herr wird uns an seinem Sieg teilhaben lassen. Wenn das nicht eine Zusage ist. Eine, die wir gerade in spannenden Zeiten und auch wenn wir älter werden und schwächer werden, uns wirklich festhalten können. Das ist keine billige Vertröstung so auf das Jenseits, sondern die Worte eines souveränen Gottes, der dir und der mir sagt, fürchte dich nicht, ich bin da. Hab keine Angst. Weder Tod noch Leben kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Meine Lieben, lasst uns unserem großen, souveränen Gott mehr und mehr vertrauen. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Die Zukunft ist sehr ungewiss. Aber lasst uns nicht in der Angst verweilen und lassen wir uns nicht von der Angst anpacken und in ihrem Griff festhalten, weil unser Herr die Wahrheit ist, weil er Liebe ist, weil er ein mächtiger, lebendiger Gott ist. Können wir ihm vertrauen. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit Tabea Laube, um mich zu erkundigen, wie es Andreas geht. Und mit Erlaubnis von Tabea berichte ich das hier. Andreas wurde positiv auf Covid-19 getestet und er liegt zurzeit noch im Kreiskrankenhaus Reutlingen. Er ist noch immer sehr schwach und sein Zustand ist kritisch. Und wir haben letzten Mittwoch in unserem Gemeindegebet über Telekonferenz auch intensiv für ihn und für seine Familie gebetet. Und wir wollen das auch weiter tun, auch in dieser nächsten Woche. Aber es hat mich unheimlich ermutigt, als Tabea zu mir sagte, Andreas ist sehr gefasst. Er fühlt sich getragen von allen Gebeten, die von Freunden und Glaubensgeschwistern in diesen Tagen gesprochen werden. Und sie sagte auch, in so einer Notsituation ist es nur noch das Wort Gottes, das tröstet und die Anfechtung der Angst vertreibt. Andreas habe dann auch am Telefon, als sie miteinander gesprochen haben, aus dieser alten Glaubenshymne, so nimm denn meine Hände, den Satz zitiert. Und das sagte Tabea wirklich mit gebrochener Stimme und mit Tränen in den Augen, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das ist keine Nostalgie oder Gefühlsduselei, meine Lieben, sondern die feste Gewissheit eines Menschen, der weiß, ich kann Gott auch in dieser äußersten Notsituation vertrauen. Er ist bei mir. Selbst wenn ich noch nicht viel von seiner Kraft spüre, er ist da und er bringt mich ans Ziel. Und dann sagte Tabea noch, dass sie so überwältigt und ermutigt sei von dem Zuspruch und dem Mittragen der Glaubensgeschwister aus den Gemeinden in dieser sehr schwierigen und unsicheren Zeit, weil auch sie und ihre Familie stehen unter Quarantäne. Die nächsten Wochen warten auf ihren auf ihr Testergebnis. Und als sie das sagte, mit freudiger Stimme, da habe ich mich erinnert an den Satz, den ich gerade auch in diesen Tagen gelesen habe, von Andy Stanley: Die Gemeinde ist nicht geschlossen, nur unser Gebäude. Die Gemeinde ist nicht geschlossen, nur unser Gebäude. Und gerade in dieser angsterfüllten Zeit, dieser dunklen Nacht der Corona-Krise, wo es uns manchmal schon mal bange werden könnte, haben wir einander. Keiner von uns muss allein durch diese Zeit gehen. Auch wenn wir physisch Abstand voneinander halten müssen, auch wenn wir einen Online-Gottesdienst haben und eben nicht hier alle zusammen sind in diesem Saal, auch wenn wir uns nicht treffen dürfen, sind doch unsere Herzen miteinander verbunden. Wir sind eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die sich gegenseitig auf diesem unsicheren Weg ermutigen können, die miteinander auch telefonisch reden und beten können. Und das wünsche ich uns, liebe Geschwister, dass wir das wirklich tun. Lasst uns einander unsere Ängste zugestehen und uns gegenseitig immer wieder erinnern, dass wir einen Gott haben, der Wahrheit und Liebe ist und dem wir absolut vertrauen können, weil er einen guten Plan erfüllt. Wir brauchen einander in dieser dunklen Nacht. Und deshalb müssen unsere Stimmen hörbar sein, auch wenn wir einander nicht uns sehen können. Und eines Tages, wenn unser Herr nicht vorher wiederkommt, werden wir alle am dunklen Rand der Ewigkeit stehen. Aber wenn wir dann gut hinhören, und da bin ich mir sicher, da werden wir die sanfte Stimme unseres guten Hirten vernehmen, die uns sagt: Fürchte dich nicht, ich bin da. Willkommen daheim. Lass uns beten. Lieber Herr, du kennst unsere Herzen. Und du weißt, wie oft wir in den letzten Tagen auch verspürt haben, wie die Angst nach uns greift. Angst vor Ansteckung und Angst um den Arbeitsplatz. Angst, ob man seine Kredite zurückzahlen kann. Angst um die Großeltern, den älteren Vater oder auch Mutter. Angst um unser Land und unsere Gesellschaft und wie sie diesen Lockdown eigentlich verkraften wird. Herr, danke, dass wir unsere Ängste immer wieder dir bringen können. Du bist immer da. Und du bist die Wahrheit. Und du liebst uns und befreist uns immer wieder aus dem Griff der Angst. Und lieber Herr, wir wollen in dieser Zeit dir vertrauen. Und manchmal, da müssen wir ehrlich die Worte der Jahreslosung aussprechen und sie zu dir beten: Herr, wir glauben, hilf unserem Unglauben. Aber wir wissen aus deinem Wort, dass du ein Gott bist, der alles in seiner Hand hält. Du veränderst dich nicht. Und danke, dass wir durch dich auch unseren letzten Feind, den Tod, nicht zu fürchten brauchen. Du hast ihn besiegt. Du hast den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Und so wollen wir jetzt auch beten nochmal für die Menschen, die wirklich in ihrer Angst gefangen sind. Erbarme dich ihrer. Und gerade auch Menschen, die dich nicht kennen, die keine lebendige und echte Beziehung zu dir haben. Zieh diese Menschen zu dir. Und du weißt jetzt, an welche Menschen wir jeder Einzelne denken, weil sie uns wichtig sind und weil sie uns auch ganz nahe stehen. Erbarm dich um alle, die dich nicht kennen. Und lass gerade auch in dieser Zeit der Unsicherheit, der Krise, diese Leute nach dir fragen, dich suchen und dich erfahren als den wahrhaftigen und liebevollen und vertrauenswürdigen Gott. Wir bitten auch für unsere Familien, Herr, wenn man nicht raus kann, wenn man im Haus ist, schenk einfach Geduld und Kreativität und den Familien einfach eine qualitative Zeit, die sie miteinander verbringen. Wir brauchen dich so sehr in dieser Zeit, lieber Herr. Und wir können immer wieder nur beten, erbarme dich unser, erbarme dich unserem Land, erbarme dich unserer Welt. Kyrie Eleison. Lasst uns noch gemeinsam das Gebet unseres Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank, mein lieber Johann, für die Predigt am heutigen Morgen. Ja, ein guter Freund von mir hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wie man das heutzutage so macht. Und da war ein Bild, wo viele Leute unterwegs waren in einer Fußgängerzone. Und über diesem Bild stand: The media says coronavirus is coming and everyone is panic. The Bible says Jesus is coming. And no one cares. Was so viel bedeutet wie, die Medien sagen uns, das Coronavirus ist auf dem Vormarsch und alle geraten in Panik. Die Bibel sagt uns, Jesus kommt und keiner interessiert sich dafür. Ich fand das so typisch für die heutige Zeit. Ja, vielen Dank nochmal, Johann, für die Predigt, mutmachende Predigt. Lasst uns ein mutmachendes Lied noch singen, und zwar unser Lighthouse-Lied. Ja, Leuchtturm. Leuchtturm ist da, wenn es schlechtes Wetter hat, um vor Untiefen oder vor Gefahren zu warnen. Und ja, so ein Leuchtturm ist unser Gott, und es ist wunderbar, ihn zu haben. My Lighthouse. So. In my resting and in my doubts, in my failure, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace.
peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. In the silence you won't let go, in the questions your truth will hold, your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. You are my light, my lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness. I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise.
Ja, ihr meine Lieben, das wünsche ich euch für die kommende Woche, dass dieses Licht des Leuchtturmes, der Gott ist, euch in der nächsten Woche begleitet, euch leitet und euch den sicheren Weg weist.